Hallo liebe Zuhörer, in meiner heutigen Folge rede ich mit Johannes Herrmann über seine Erfahrungen als Lehrer an einer Eliteschule für Leistungssportler und welche Erkenntnisse er aus dieser Tätigkeit mitnimmt in sein Coaching für Unternehmer und Führungskräfte. Ich wollte wissen, welche Parallelen es gibt zwischen den Herausforderungen eines Leistungssportlers und denen eines Unternehmers. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und meldet euch gerne bei mir oder Johannes, wenn ihr bei der Aktion Aktive Pause mit Olympia-Anwärtern teilnehmen wollt. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Mein heutiger Interviewpartner Johannes Herrmann wuchs in einer kleinen Stadt am Rande des Sauerlandes auf. Die Liebe und Leidenschaft zum Sport wurden ihm quasi über das Elternhaus in die Wiege gelegt. Und in seiner Sportart Tischtennis konnte er schnell Erfolge verbuchen. Aber, wie er selber sagt, verlor er letztlich häufiger gegen sich selbst als gegen seine Gegner. Heute ist er erfolgreicher Trainer und Coach und arbeitet schon seit Langem an einem Elite-Sportgymnasium, wo er unter anderem Projekte wie Jugend trainiert für Olympia betreut. Herzlich willkommen, lieber Johannes.
Hallo, vielen Dank für die schöne Einleitung.
Sehr gerne. Johannes, ich habe gerade schon erwähnt, dass du in deiner Sportart Tischtennis doch irgendwann an dem Zeitpunkt warst, wo du für dich entschieden hast, von dem aktiv Spielenden in den Trainerposten zu wechseln. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, wie das gekommen ist.
Sehr gerne, sehr gerne. Du hast es ja gerade schon ein Stück angerissen, das Thema. Ich habe halt damals vom Fußball zum Tischtennis gewechselt. Meine Freunde haben Tischtennis gespielt und dann habe ich mal beim Training zugeschaut und hat mir das gut gefallen. Und so bin ich letztlich im Tischtennis gelandet. Und da ging das auch im Nachwuchsbereich für mich schnell nach oben. Das war auch recht erfolgreich zunächst mal. Aber dann hat es doch irgendwie auch gehakt und mein eigenes Nervenkostüm war mir da doch oft im Wege, sodass ich tatsächlich mehr mit mir selbst zu kämpfen hatte als manchmal mit meinen Gegnern. Und okay. Dann habe ich schon relativ früh für mich erkannt, dass ich halt irgendwo vielleicht auch in der Vermittlung Talente habe und habe mich dann recht früh für die Trainerlaufbahn entschieden. Und das war, glaube ich, auch ein ganz sinnvoller Schritt damals, den ich da gegangen bin, sodass ich eben heute das eben hauptberuflich machen darf, schon viele Jahre, du hast es eben gesagt, an einer sogenannten Eliteschule des Sports hier in Frankfurt am Main. Fast 20 Jahre, 18 Jahre sind es jetzt dieses Jahr, noch 2 Jahre, dann habe ich sozusagen Jubiläum.
Sehr schön. Und,
so bin ich halt vom Spieler damals, vom talentierten Nachwuchsspieler eben in das Trainer Dasein geswitcht, relativ früh, wie gesagt, da war ich vielleicht auch unter 20 noch, 18, 19 habe ich schon sehr früh auch Trainings gegeben und dann habe ich das sehr intensiv verfolgt bis eben zur Hauptberuflichkeit, wie ich jetzt immer noch unterwegs bin.
Schön. Und ja, du hattest gesagt, so, vielleicht war das meine eigene mentale Schwäche damals, die das halt bewirkt hat. Mir hat dann ein Coaching gefehlt. Und im Vorgespräch hatten wir schon mal erwähnt, naja, Thema Mentalcoaching war vielleicht ja auch zu der Zeit noch gar nicht so ein Thema. Da war so ein Anfeuerungsruf vom Spielrand, Motivationsrufe, vielleicht die Art von Mentalcoaching, die es so gab. Und es sieht ja doch heute ein bisschen anders aus. Wie betrachtest du da die Entwicklung?
Ja, das hat sich natürlich enorm verändert. Ja, das erlebe ich ja auch bei uns jetzt halt hier im Leistungssport, unabhängig auch meiner eigenen Laufbahn, intensivst mit. Ich hatte ja eben gesagt, dass ich eben schon wirklich lange Jahre hier an der Eliteschule des Sports bin. Das ist ein Verbundsystem aus Schule, Internat und Olympiastützpunkt, sodass ich eben dort auch eng angebunden bin an den Olympiastützpunkt Hessen. Und früher war halt, als ich angefangen habe, das Thema Sportpsychologie eher so ein, war eine Randnotiz irgendwo, ja. Man hat das zwar vorgehalten, das gab es zwar, aber alles auch extern und das hat man jetzt mehr und mehr hier aufgebaut, integriert und natürlich ist da irgendwo auch der Bedarf mittlerweile da. Die Sportler brauchen einfach dahingehend eine zusätzliche Unterstützung, neben dem regulären physischen Training ist eben das Mentale am Ende auch mitentscheidend dafür, was du an Potenzial auf die Straße bringst. Und deswegen, ja, ich habe das selber für mich dann auch entdeckt, dass ich da so meine eigene Baustelle ein Stück weit geschlossen habe, habe mich vor vielen Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung intensiver auseinandergesetzt, bin mittlerweile Sportmentaltrainer, aktuell auch noch in einer weiteren Ausbildung zum Stress- und Burnout-Coach, weil es mich einfach extrem auch selber fasziniert, was so das Gehirn alles leisten muss und wie wir auch Einfluss nehmen können eben auf diese mentalen Strukturen, sodass wir dann eben Menschen helfen können oder ich natürlich auch selber mir dabei helfen konnte.
Und was ist denn da eigentlich das Hauptsächliche? Ich stelle mir jetzt vor, ist das die Behandlung, ich nenne es mal Behandlung von Lampenfieber, ist das Frustrationstoleranz? Was würdest du sagen, wo siehst du da die Schwerpunkte?
Ist natürlich sehr individuell und die Fälle sind immer sehr, sehr unterschiedlich. Also natürlich, in jedem Wettkampf ist ja eine gewisse Nervosität da. Ja. Das heißt, solche Phänomene triffst du natürlich gehäuft auch, dass ein Sportler sagt, ich bin halt schon ziemlich aufgeregt, ich bin nervös. Aber ansonsten ist es eben so, dass, sag ich mal, diese grobe Thematik Nervosität dann eben, wenn man das Ganze dann angeht, doch sehr individuell eben auch gelöst werden muss, weil ja verschiedenste Faktoren Einfluss haben eben auf die Nervosität. Ist das der innere eigene Druck beispielsweise, den du dir machst? Oder sind das eben Eltern, also das Umfeld, die Umgebung, die dich dazu irgendwie nötigt und drängt, Dinge zu machen, die du vielleicht auch gar nicht selber machen würdest, ne? Die bauen so einen Druck auf, dass du nervös bist zu scheitern und vielleicht die Anerkennung nicht mehr bekommst. Oder, das ist sehr vielschichtig, wie du jetzt schon so in den ersten, ich habe es jetzt nochmal so angeteasert, schon merkst, dass das auch sehr vielschichtig individuell ist und von daher gleicht eigentlich kein Fall dem anderen, was es auch wiederum interessant und spannend macht.
Ja, wie managt ihr das da auf dem Gymnasium? Gibt es das als Lehrstunde oder ist das wirklich jedem einzelnen Schüler sind ein paar Minuten oder Stunden in der Woche zugeteilt?
Ja, vielleicht eine kleine Korrektur. Wir sind kein Gymnasium, wir sind eine integrierte Gesamtschule mit Oberstufe. Genau, also wir bieten alle Abschlüsse an, das heißt einen Hauptschulabschluss, einen Realschulabschluss und das Abitur. Okay. Das heißt, wir können tatsächlich alle Sportlerinnen und Sportler, wir haben ja nicht nur Tischtennisspielerinnen und Spieler, sondern auch verschiedenste andere Sportarten, Handballer, Fußballer, Basketballer, Schwimmer, Volleyballer, Badmintonspieler, Turner, ach, eine ganze Palette jedenfalls. Yeah. Also das Feld ist sehr vielseitig bei uns bestellt. Und es ist eben so, dass jeder einzelne Sportler dreimal am Vormittag in den Stundenplan integriert ein Trainingsfenster hat, sodass du neben dem Training am Nachmittag, was ja dann in der Obhut der Vereine liegt, beispielsweise Eintracht Frankfurt beim Fußball oder eben der Verbände, bei mir ist das eben der Hessische Tischtennisverband, wir sind hier ein Bundesstützpunkt sozusagen, das heißt hier trainiert halt so die Elite aus Hessen am Bundesstützpunkt. Und so ist das halt eine enge Angliederung eben an die Trainingssysteme, die am Nachmittag auch dann liegen. Und jeder Athlet kann eben dann dreimal vormittags ein Training wahrnehmen, sodass du dann eben zusätzliche Umfänge schaffst für eine spätere Spitzenkarriere. Ja, es geht ja letztlich auch darum, diese Athleten auf möglicherweise auch eine Profikarriere vorzubereiten. Ja. Wir sehen ja einen Teil unserer Athleten später mal bei Olympia. Das ist natürlich immer ganz schön, wenn man dann irgendwo sagt, ach, der war doch bei uns auf der Schule. Der hat tatsächlich in seiner Sportart auch bis ganz nach oben geschafft, darf eben bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen teilnehmen. Und das ist halt so unser Ziel. Ja, auf der einen Seite das Sportliche, aber klar, die Schule darf ja auch nicht zu kurz kommen. Deswegen haben wir eben auch natürlich ein Augenmerk auf die Bildungsabschlüsse. Mhm. Bei mir ist das jetzt in der Regel von den Sportlern das Abitur, weil natürlich auch das dazugehört. Irgendwann ist eben die Karriere im Sport vorbei. Und dann ist es einfach natürlich wichtig, Fuß zu fassen, eben auf einer soliden Ausbildung, um dann eben seinen weiteren Lebensweg auch nach dem Sport gehen zu können.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe das in einem Interview gehört. Da hattest du die verschiedenen Schulabschlüsse genannt und daher habe ich wahrscheinlich das Gymnasium assoziiert. Nur zur Erklärung, woher das bei mir kam. Okay, jetzt haben wir ganz viel über die Jugendlichen gesprochen. Übertragen wir das doch mal auf das, was du auch noch machst. Und zwar hast du da ja deine Erfahrungen aus dem Sport auf das Coaching für Unternehmen übertragen. Wie bist du auf die Idee gekommen und hast du da noch mal eine Ausbildung da gemacht? Du hast ja erwähnt, du hast mehrere Sachen nebenbei getan, aber hast du dich speziell auf den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement zum Beispiel vorbereitet?
Ja, ich gehe zunächst mal auf die erste Frage von dir ein. Also, wie bin ich da eigentlich drauf gestoßen?
Ja.
Das hat wieder was mit meiner eigenen Person zu tun, so ähnlich wie eben das Mentale, was wir eben angesprochen haben. Habe ich halt neben meinem Job an dieser Eliteschule des Sports für mich außerhalb weitere Tätigkeitsfelder gesucht. Und da hat mich unheimlich angesprochen das Management im Bundesliga-Bereich. Ich habe dann halt nochmal ein Fernstudium gemacht als Sportfachwirt, bin dann eingestiegen ins Management und war Geschäftsführer einer Spielbetriebsgesellschaft. Das Ganze habe ich dann zweimal durchlaufen, also in zwei unterschiedlichen Vereinen und Systemen, sodass ich eben auch dieses wirtschaftliche Handeln, das Unternehmertum in der Form kennengelernt habe und eben natürlich auch so die Thematik mit wenig Zeit, weil dann musste ich ja irgendwie schon mal diese zwei Bälle in der Luft halten, nämlich das eine, mein Job an der Eliteschule des Sports und das andere eben, was ich mir nebenbei da selber aufgebürdet habe, das muss ich ja
Ja.
irgendwie in Einklang bekommen. Und das ist eigentlich auch eine Herausforderung von selbstständigen Unternehmern, Managern, Führungskräften halt, die eben nun mal hohe Verantwortung haben, verschiedenste Bälle des Lebens in der Luft halten müssen. Und diese Jonglage, die habe ich eben selbst auch durchlaufen. Und so ist halt die Idee entstanden. Als ich mich dann eben auch über die Jahre immer intensiver mit der Gesundheit beschäftigt habe. Also ich hatte ja eben schon das Mentale angesprochen, was mich sehr angesprochen hat. Das Training, die Bewegung war mir ja sowieso schon in die Wiege gelegt, weil da komme ich ja letztlich her aus dem Sport, Leistungssport. Und dann gibt es eben noch so die Säule von Ernährung, Achtsamkeit. Ich hatte eben das Umfeld angesprochen, was sicherlich auch nochmal eine wichtige Kenngröße ist in dem ganzen Kontext Gesundheit. Und so kam es, dass ich mich damit halt selber und intensiv beschäftigt habe. Und manchmal, naja, das Universum oder wer auch immer die Fäden oben in der Hand hält, hat mich dann einfach mit Menschen zusammengebracht, wo wir dann ein Startup gegründet haben. Wir machen mit unserer Firma betriebliches Gesundheitsmanagement. Und auf diesem Weg habe ich dann auch eben mein eigenes Coaching-Business auch entwickelt als persönlicher Gesundheitsassistent. Also so, du siehst, das ist alles irgendwie
Ja.
im Fluss gewesen, eigene Erfahrung im Leben auf der einen Seite, manchmal vielleicht auch glückliche Umstände auf der anderen Seite, zur rechten Zeit am rechten Platz. Aber irgendwo sehe ich das als sehr geschlossenen Kreislauf bei mir in meinem Leben. Es passt irgendwie alles zusammen und es fühlt sich auch sehr gut an.
Absolut. Und das, was der Zuhörer jetzt nicht sehen kann, aber was ich hier in der Kamera sehe, deine Augen strahlen dabei. Das sieht wirklich so aus, wenn du das mit voller Leidenschaft machst. Und wie sagt man so schön, dann entfacht man ja auch das Feuer in den anderen. Da kann ich mich dir sehr gut als Coach vorstellen. Ich bin ja selber auch ein bisschen im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement unterwegs. Und ich glaube, dass die letzten Monate und Wochen ganz, ganz schwer zu nagen vermögen an den Leuten. Und dass so meine Klienten oft auch von sogenannten Blockaden sprechen, denen sie im Moment einfach meinen zu unterliegen. Wie gehst du damit um, wenn du gerade auch mit mentalen Blockaden konfrontiert wirst? Hast du da einen Tipp?
Ja, durchaus. Also erstmal auf jeden Fall ist eine sehr herausfordernde Zeit. Also letztlich ist es ja so, dass eben die Stressoren, die nun mal da sind, von jedem Einzelnen sehr unterschiedlich aufgenommen werden. Ja, nur weil der eine das packt, muss das für den anderen nicht auch gelten. Das vielleicht schon mal vorab geschickt, weil der eine oder andere dann schon mal vielleicht sich zu einer Bemerkung hinreißen lässt, der soll sich mal nicht so anstellen, so in der Richtung. Aber keiner steckt in den Schuhen des anderen. Von daher, jeder Stressor, der irgendwo auf uns eintrifft, trifft uns ganz individuell. Und deswegen kann man eben nochmal nicht sagen, ich habe es ja auch irgendwie überstanden oder ich komme damit ja auch klar, der andere muss damit auch zurechtkommen. Das kann man schon mal vorne nicht sagen. Die Blockaden kann man, also die sich in irgendeiner Form ergeben, kann man eben auf unterschiedlichste Art und Weise natürlich angehen. Zum einen natürlich gibt es Möglichkeiten über Entspannungstraining, autogenes Training. Ich denke, das sind so Begriffe, die dem einen oder anderen schon mal irgendwann irgendwo über den Weg gelaufen sind, ohne da jetzt inhaltlich groß drauf einzugehen. Ich arbeite in meinem Bereich viel auch mit Atemtechniken, also das nutze ich auch im Spitzensport halt. Also ich habe ja immer diese Verbindung natürlich auch in den Sportbereich hinein. Das heißt, das sind für mich sehr, sehr wirkungsvolle, sehr kraftvolle Tools, die auch ganz unkompliziert und schnell umsetzbar sind. Also Atemtechniken, Meditation beispielsweise. Ich bin eher so ein sehr unruhiger Typ. Und habe dann das Meditieren mal für mich entdeckt und auch wochenlang überhaupt gar keinen Erfolg gehabt. Und dann habe ich es einfach immer wieder weitergemacht und mich quasi selbst dann auch ein Stück getreten in den Popo, in den Allerwertesten, dass ich das einfach mal durchziehe. Und siehe da, irgendwann habe ich einfach auch gemerkt, wie gut mir das tut. Aber nicht alle Sachen sind auch letztlich immer eins zu eins übertragbar. Nur weil das für mich jetzt vielleicht was ist, muss es für den anderen passen. Ja, die Bewegung an sich natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Viele Menschen bewegen sich viel zu wenig. Ja, man kann ja so sagen, 10.000 Schritte am Tag wäre eine Hausnummer, die man schaffen sollte. Ich schaffe die auch nicht jeden Tag, muss ich dazu sagen. Aber einfach mal für sich auch zu tracken, wie viel Meter mache ich denn am Tag oder wie viele Schritte mache ich am Tag? Man kann ja da sein Handy, sein Smartphone dazu nutzen, gibt es ja etliche Apps dafür. Das sind so Dinge, Ernährung spielt sicherlich auch eine Rolle. Also wie ernähre ich mich? Ja, haue ich mir zwischendurch immer irgendwelche Zuckerriegel rein, der vielleicht einen kurzen Kick mir gibt, aber dann falle ich dann doch wiederum eigentlich aufgrund meines Blutzuckerspiegels da in so ein Loch rein, weil das permanent am Schwanken ist. Also es gibt so verschiedene Ansatzpunkte, wie man eben so auf Blockaden eingehen kann, sodass man wirklich ja, mehr innere Stabilität, Zufriedenheit hat, mehr Energie auch letztlich, um die Aufgaben und die Herausforderungen, die einem einfach nur mal begegnen, dann auch
Ja,
besser,
gut.
ja, besser begegnen zu können.
Ja, und auch da kommt wieder durch, es ist einfach eine ganzheitliche Geschichte. Nur du hast auch wieder alle Bereiche angesprochen. Und eigentlich würde ich sagen, wir haben noch nie so sehr wie in der jetzigen Zeit da ein Coaching gebraucht. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das auch die Unternehmen so sehen und dass sie auch irgendwie ihren Mitarbeitern im Homeoffice eine Möglichkeit geben, gecoacht zu werden oder so Wissen zu erlangen. Ne? Ich glaube, du hast da ein ganz, ganz tolles Projekt am Start. Können wir auch nachher mal eben drüber sprechen, was du da für eine Idee hattest. Ich habe aber noch eine Frage, auch gerade wo du sagst, Thema Atemtechniken, Entspannung, Meditation. Erkennst du da geschlechtsspezifische Unterschiede? Weil manchmal ist es ja so, ne, die Männer kehren gern so ihre harte Seite raus und vielleicht sagen die bei Meditation, nee, das mache ich jetzt aber nicht, mich in eine Ecke setzen und atmen. Wie siehst du das, so weibliches, männliches Coaching?
Also auch das hat sich ein Stück verändert. Ne? Also beispielsweise nehmen wir mal Yoga. Yoga hat ja auch einen meditativen Charakter. Wenn ich das mal jetzt nehme vor allen Dingen die Erfahrung aus dem Leistungssport, wenn ich da vor 5 Jahren oder 10 Jahren mit Yoga um die Ecke gekommen wäre, also der ein oder andere hätte mich schon ein bisschen irritiert angeschaut, was ich denn heute da für Quatsch mitgebracht habe. Das hat sich schon verändert. Aber nichtsdestotrotz, man muss auf den Einzelnen schauen. Ne? Auch nicht jede Frau sagt bei Yoga Hello. Also das muss irgendwo passen. Und deswegen, ich denke, es ist einfach wichtig, Dinge mal auszuprobieren, sich auf etwas einzulassen. Das ist halt so die Grundvoraussetzung. Ne? Wir haben halt gewisse Gewohnheiten, die so in uns drin sind. Und wir sind ja auch Menschen, die eben gerne diese Gewohnheiten nun mal haben. Und es muss auch eben alles immer gleich sein. Dann fühlen wir uns sicher. Das hat ja auch was mit dem Sicherheitsbedürfnis zu tun, was ja auch wichtig ist in unserem Leben. Und manchmal wünsche ich mir natürlich schon, dass Menschen sich zumindest offener neuen Dingen halt öffnen, dass die halt einfach mal sich auf Dinge neu einlassen, weil manchmal entdeckt man halt eben für sich Dinge, die einem wirklich auch etwas bringen. Und das ist so die Grundvoraussetzung, sich erstmal zu öffnen, auf etwas einzulassen. Und man kann es dann ja immer noch nach ein paar Wochen einfach wieder in die Tonne kloppen, wenn man merkt, das ist nichts für mich, das bin ich auch nicht. Ja.
Ja. Weißt du, was ich gerade super interessant finde? Ich habe das als Punkt hier auf meiner Liste stehen, was ich dich fragen wollte, dass mir oftmals von Führungskräften oder Vorständen gesagt wird, wie kann ich meinen Mitarbeitern die Angst vor Veränderung nehmen? Sei es in Firmenprozessen. Und jetzt sind wir ja wieder, das ist auch bezogen auf das, was kann ich denn mal im Homeoffice anders machen? Das geht ja Hand in Hand, ne? Bist du auch schon mal mit diesen Fragen konfrontiert worden?
Ja klar, also Change Management, wie es so schön neudeutsch heißt, Veränderungsprozesse begegnen uns ja überall. Und ein wichtiger Aspekt ist sicherlich immer denjenigen, den es dann auch betrifft, auch irgendwo auf die Reise mitzunehmen. Also irgendwo Prozesse, die in Organisationen angestoßen werden, das einfach so draufzuschmeißen. Ich habe gehört, das wäre gut, wir machen das jetzt mal. Das wird dann schon eng werden, ja. Da rufen dann einige die Nase. Und wenn du da so ein paar Blockierer in der Truppe hast, das ist ja wie beim wieder das Beispiel Sport, ja, Teamsport. Wenn du da so ein paar Leader hast, die können das entweder pushen oder auch natürlich aufhalten und blockieren. Genau. Deswegen gilt es da irgendwo auch Verständnis zunächst mal zu erzeugen. Also einmal die Information auf der einen Seite. Was bringt mir das? Das ist ja die erste Frage, die du dir stellst. Du kriegst was präsentiert und die erste Frage ist für dich, was habe ich davon? So, wenn das irgendwo dem Einzelnen klar ist, dann muss er aber trotzdem auch mitgenommen werden in dem Prozess. Das heißt, wo kann ich hier Menschen mit beteiligen? Also dieses Beteiligungsmanagement oder also dieser Beteiligungsprozess, das ist für mich auch ein entscheidender Faktor. Denn dann fühlen sich Menschen einfach ernst genommen, wahrgenommen, auf Augenhöhe abgeholt und dann kannst du tatsächlich eben auch neue Strukturen, neue Maßnahmen oder whatever in Organisationen implementieren.
Absolut. Ich glaube, man muss auch den Mitarbeitern dann das Gefühl geben, sie dürfen auch mitbestimmen. Sie dürfen Ängste äußern und sie werden wahrgenommen. Wie hast du schön gesagt, einfach auf Augenhöhe begegnen.
Ja, absolut. Also das ist für mich das A und O. Ne? Wenn du halt, nimm ein Beispiel, du hast, vielleicht kann sich das jeder vorstellen, der jetzt den Podcast auch hört, eine Präsentation und die fängt schon an, dass da jemand mit dir spricht und die erste Folie, er alle seine Titel dort auflistet und was für ein toller Typ das ist, dann rutscht der ein oder andere schon mal ein bisschen tiefer auf seinen Stuhl runter und denkt sich, ach du Herr Jemine, was wird das jetzt werden? Ne? Das heißt, der holt die Leute irgendwie gar nicht ab, sondern der erzählt erstmal von sich und erzählt, wie super toll und cool er ist, aber es ist viel interessanter eigentlich zu erfahren, weswegen sitze ich eigentlich hier, was habe ich davon? Und das wäre halt als erstes mal zu benennen. Er kann sich immer noch vorstellen, ja, die Frage ist, ob man jetzt alle seine Sachen da so auflisten sollte, aber ja, das meine ich damit. Also es sind so die Kleinigkeiten, die am Ende Menschen eben emotional berühren, mitnehmen oder eben, wo dann das eine oder andere auf der Strecke bleibt und du Fronten aufbaust, die eigentlich gar nicht entstehen müssten.
Ja, finde ich toll. Und ich musste gerade so schmunzeln, weil ich daran gedacht habe, und am besten kommt dann noch ein Vortrag, so, ich habe jetzt hier 65 Folien für Sie, ich lese laut, Sie lesen leise.
Ja, sowas.
Und dann liegt der Kopf nach 5 Folien auf der Tischplatte von den Zuhörern, genau.
Geht dann noch dem Auditorium den Rücken zu und spricht mit der Wand, ja, das sind so die Klassiker. Klar, das ist natürlich schwierig, die Menschen in dem Publikum dann zu erreichen.
Ja. Oh, ja. Aber was ich noch kurz erwähnen wollte, ich fand es ganz toll, du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt was mit Olympia-Anwärtern gemacht, wie die für Leute im Homeoffice einen Benefit leisten können. Erzähl das doch mal kurz.
Genau, also wir haben ja jetzt eben auch natürlich viele Hürden nehmen dürfen durch die Corona-Zeit, weil wir einfach weniger in Präsenz machen können, bis hin zum kompletten Stillstand in Präsenz. Also hieß es, digitale Lösungen an den Start zu bekommen. Zum Glück hatten wir uns das schon vorher auf die Fahne geschrieben, weil wir auch im Zuge eines modernen Unternehmens uns eben mit Digitalisierung beschäftigt hatten, also verschiedenste Tools bei uns schon auch vorher genutzt haben. Eine Sache, die wir jetzt eben angestoßen haben, ist die digitale bewegte Pause, wo wir also vorwiegend in der Mittagszeit Unternehmen ein digitales Live-Angebot in Form von kleinen sportlichen Übungen präsentieren über 10, 15 Minuten. Ja. Der Mitarbeiter braucht sich gar nicht groß umzuziehen, der schwitzt nicht großartig, sondern es geht dann eben auch so um Ausgleichsübungen am Arbeitsplatz, Dehnung etc. Also so relativ einfache, simple Sachen, die aber schon eine kleine Entlastung auch bieten, wenn du halt den ganzen Tag nur auf deinem Bürostuhl sitzt. Ne? Mhm. Dann haben wir durch meine Kontakte zum Spitzensport einfach mal mit der Athletenvertretung unterhalten und das Ganze dort vorgestellt, ob es denn nicht eine Möglichkeit gibt, dass eben die Olympia-Athleten diese digitale bewegte Pause durchführen mit unserer Unterstützung. Weil natürlich ist natürlich klar, wenn da irgendwie so jemand, der jetzt bei Olympia startet, das macht, das motiviert natürlich Menschen. Es geht ja vor allen Dingen auch um diese Motivation. Und ja. Das haben wir dann jetzt auf den Weg bringen können. Die Athletenvertretung ist also mit am Start. Es sind da tolle Athleten mit dabei, die halt diese digitale bewegte Pause dann umsetzen. Und ja, wenn da Interesse besteht, natürlich herzlich gerne melden, weil letztlich tun wir auch den Sportlern etwas Gutes, nämlich die Einnahmen, die wir dort erzielen, die leiten wir 1:1 an die Athleten weiter. Wir haben das uns eben in der Form überlegt, dass wir gesagt haben, pass auf, wir nehmen das letztlich als Förderung für die Athleten. Die supporten ein Stück weit uns, weil wir natürlich auch mit den Namen dort öffentlichkeitswirksam auch in Erscheinung treten können auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite möchten wir auch was Gutes tun. Das heißt, wir fördern damit eben auch den Spitzensport in dem Bereich hier mit unserer Maßnahme, die digitale bewegte Pause mit den Olympiaathleten.
Toll. Und ich stelle mir gerade vor, wenn man dann irgendwann Olympia guckt und dann sagen kann, mit dem habe ich schon eine aktive Mittagspause verbracht.
Ja, genau, ja, das wäre toll, ja, wenn jetzt wirklich bei Olympia, jetzt steht es ja demnächst an, in so knapp 100 Tage, bisschen weniger, 90 Tage.
Wir hoffen alle drauf.
Genau, wir hoffen ja alle drauf. Wird auch wahrscheinlich irgendwie schon durchgeführt werden, gehe ich jetzt mal aus. Also es sind jetzt wirklich nur noch, wie gesagt, ich weiß gar nicht genau, so 93 Tage oder irgendwie sowas oder 94 Tage, man sich jetzt nicht ganz festnageln. Aber jedenfalls unter 100 Tagen sind wir mittlerweile, da fiebern eben auch schon viele drauf hin. Und das ist natürlich toll, ja klar, wenn du mit dem trainiert hast und du sagst, wow, das ist der uns da immer dienstags und donnerstags in der digitalen bewegten Pause ein Stück mitquält. Was kann es Schöneres geben und auch Motivation natürlich, klar.
Super, ganz toll. Nochmal zum Thema geschlechterspezifisches Coaching, weil ich wirklich glaube, dass es gerade auch ein ziemlich aktuelles Thema ist. Siehst du da in den Firmen einen Unterschied oder wird das überhaupt thematisiert oder bisher noch nicht?
Ja, sehr schwierig. Ich habe ja jetzt nicht die komplette Einsicht, dass ich jetzt mir deutschlandweit da eine Aussage erlauben darf. Ja. Ich kann jetzt nur aus meinem Horizont berichten. Also bei uns gibt es eher Schwierigkeiten in der Art der Tätigkeit, was nicht immer ganz einfach ist. Ja? Du hast auf der einen Seite ja Unternehmen, die bürolastig sind. Ja. Ja? Und bei den bürolastigen Jobs ist es mit den Digitalangeboten durchaus nicht schlecht. Also man kommt da irgendwo auch an die Leute ran, weil die kennen das ja auch. Die arbeiten ja den ganzen Tag am Monitor. Von daher sind die das auch eher gewohnt und das wird auch dann angenommen. Ja, trotzdem das auch mal als Randbemerkung, man kann die Präsenz nicht komplett ersetzen. Also die Präsenz hat schon seinen Wert, die Atmosphäre ist eine andere, aber das mal als Randbemerkung. Aber wenn du zum Beispiel produzierendes Gewerbe hast, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Ja, diese Menschen sind ein Stück anders gestrickt und die arbeiten jetzt eben ganz wenig mit dem PC. Und die jetzt dazu zu bewegen, jetzt sich mit einer App auseinanderzusetzen oder eben mit auf dem Monitor sich irgendwie diese bewegte Pause anzuschauen und da mitzumachen, das ist zum Beispiel, was wir feststellen, eine echte Herausforderung. Also Ich finde, es hängt auch von den Tätigkeiten an sich an. Ja, und annehmen. Zum Beispiel haben wir in einer Firma einen Trainingsraum. Die Produzierenden, also die Produktion, die dort tätigen Menschen, die sind natürlich hellauf begeistert über den Trainingsraum. Ne? Die wollen ja anpacken. Das ist halt, was sie gerne machen. Ne? Das Anpacken direkt hier, Geräte, Maschinen, Gewichte, super für die. Ja? Die kannst du nicht so gut vor dem Monitor hocken. Und der Büromitarbeiter, der macht auch gerne mal so eine digitale bewegte Pause mit oder ein anderes Video am Monitor. Ja. Da lässt sie sich durchaus auch von begeistern. Ja, und das sind so die Unterschiede, die wir feststellen oder die ich jetzt auch feststelle.
Ja, aber das ist ja eigentlich, was wir da jetzt gerade sagen, ist es ein schöner Ausblick für uns, weil ich glaube, es geht definitiv zu Hybridangeboten. Wenn das Coaching vor Ort wieder möglich ist, muss man gucken, welche Zielgruppe ist dafür empfänglich. Ne? Wer braucht da das Eisen in der Hand und den Trainer daneben? Ja. Und wer ist eher der sagt, ach nee, ich mache das dann doch lieber zu Hause auf meiner Matte und mit der App oder vor dem Rechner. Ne? Und da geht es auch bei uns, wir haben ja 2 Fitnessstudios, auch wir haben dieses Umdenken, ne? Dass wir sagen, so, wir haben hier unsere App, weil klar, die Leute sind Mitglied, wir begrüßen die auch am liebsten vor Ort, aber jeder ist mal im Urlaub oder aufs Geschäftsreise und da braucht er das Ganze dann auch digital. Und ich glaube, das hat uns diese Zeit jetzt noch mehr vor Augen geführt, dass es ein wichtiger Faktor ist.
Also kann ich hundertprozentig dir zustimmen. Da gibt es auch gar nicht viel noch anzufügen, was du gesagt hast. Also diese hybriden Lösungen, das ist so das Zukunftsmodell. Ich hatte eben schon gesagt, Präsenz kann man nicht komplett ersetzen über digitale Angebote. Und deswegen finde ich das auch ein guter Weg. Wir haben jetzt in der Digitalisierung oder im Rahmen der Pandemie über Digitalisierung viel lernen dürfen. Das ist so, finde ich. Manche Augen sind geöffnet. Manchmal muss man auch tatsächlich nicht immer live irgendwie vor Ort sein. Das lässt sich super digital, ökonomisch, kostengünstiger umsetzen. Und bei manchen Dingen, du brauchst einfach so, ne, den Austausch mit den Menschen, das vor Ort geschehen. Von daher, also auf jeden Fall auch für uns der Weg der Zukunft.
Schön. Ja, ich glaube auch, da ist so mein Leitspruch, Menschen gehen zu Menschen und nicht zu Maschinen.
Hundertprozentig beide, ja. Das kann ich auch nur unterstreichen.
Sehr schön. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich würde sehr gerne in die Shownotes dann die Links packen für die Unterstützung der Sportler. Wünsche dir sehr, 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 dass Olympia erfolgreich wird und dass es klappt und dass wir bald alle zusammen wieder gemeinsame Momente haben.
Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht, den Austausch. Ich hoffe, der eine oder andere kann da was für sich auch rausnehmen. War mir eine Freude und du hast es auch total schön moderiert, muss ich sagen. War mir echt eine Freude und war sehr angenehm. Danke dir.
Das freut mich sehr. Bis bald, lieber Johannes.
Bis bald. Ciao.
Ciao.